Ich freue mich, dass Andreas Bausewein da ist, der amtierende Oberbürgermeister. Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Guten Morgen.
Das sind heftige Zeiten, von Sommerloch keine Spur. Also ich habe das Gefühl, dass thematisch eher in diesem Sommer viel mehr los war. Also wenn ich mir anschaue, Begegnungszone, Umweltzone, da ist einiges los und da muss ich gleich mal einsteigen mit der Umweltzone. Nervt Sie das mittlerweile oder sagen Sie, naja, da müssen wir jetzt langsam mal einen Finger ziehen, das haben wir ein bisschen verpasst und wir haben zu hoch gepokert oder haben Sie alles im Griff?
Naja, also wir haben nicht hoch gepokert und haben auch uns nicht die letzten Wochen zurückgehalten. Der Hintergrund ist ja folgender, dass wir seit Januar eigentlich wissen, oder seit Januar wurde uns angekündigt, dass wir eine Umweltzone einführen müssen zum Oktober. Es gab noch zahlreiche Gespräche und der Tenor war immer, wenn ihr uns nachweisen könnt, dass man mit anderen Methoden die Luftqualität noch mehr verbessern kann, als dies mit der Umweltzone möglich wäre, dann könnte man sich eine Verschiebung der Umweltzone sehr gut vorstellen. Gottes Willen, niemand von uns gegen saubere Luft, sondern ganz im Gegenteil, da haben wir auch die letzten Jahre vieles für getan. Das sieht man ja auch so ein bisschen, wenn man die Auslösewerte sich anschaut. Wir lagen bei 111 Auslösewerten im Jahr. Jetzt im vergangenen Jahr waren es 40. Und es ist eigentlich feststellbar, dass wir dieses Jahr deutlich runtergegangen sind. Also Stichtag vor 10 Tagen hatten wir 18 Auslösewerte oder 18 Überschreitungen. Letztes Jahr um die Zeit waren es 30.
Mhm. Also es hat sich was getan und das kurz zu machen, das
Verkehrssteuerung und vieles mehr hat sich, also merkt man schon, dass das funktioniert hat. Das lag auch ein bisschen mit am Wetter, das war dieses Jahr auch ganz günstig, aber man sieht eben auch anhand der Teilauswertung, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, durchaus in die richtige Richtung gehen. Trotzdem müssen wir einführen zum 1. Oktober. Und jetzt muss es halt schnell gehen. Ich meine, die internen Vorbereitungen sind ja gelaufen. Da haben wir uns schon ausführlich Gedanken gemacht. Und jetzt werden wir halt mit der Umweltzone entsprechend ins Netz gehen.
War das trotzdem nicht etwas fahrlässig? Also die Werte, die schlimmsten Werte sind ja am Sonntag gemessen worden. Und da kann man auch, wenn man sich nicht damit auskennt, ja nachvollziehen, dass es ja nicht nur am Verkehr liegt, sondern das haben Sie auch schon häufiger im Interview gesagt, es liegt an der Wetterlage, Feinstaubbelastung, auch Sachen, die von außerhalb kommen. Wir haben das Problem, dass Erfurts Kessel zugebaut ist mit den Plattenbaugebieten. Es zieht, kann nicht so richtig abziehen. Und oftmals ist es ja mit Verkehr gar nicht zu beeinflussen. War das nicht schon von vornherein klar und war das nicht ein bisschen fahrlässig, nicht alle Vorbereitungen getroffen zu haben? Wenn sie es nicht schaffen, muss die Stadt 200.000 Euro am Tag zahlen.
Also erst einmal intern sind die Vorbereitungen getroffen worden. Aber ich meine, wäre es nicht auch fahrlässig gewesen oder unverantwortlich gewesen, für über 100.000 Euro Schilder zu kaufen und aufstellen zu lassen, wenn man vielleicht die Chance hat, dass die Umweltzone gar nicht kommt? Ich meine, da wird man jetzt die Diskussion führen, warum die Stadt Geld ausgegeben hat, was sie gar nicht ausgeben musste. Und so muss man es ja auch
sehen. Also sind nur die Schilder, die noch nicht vorbereitet sind. Alles andere haben Sie im Griff.
Alles andere, klar. Wir haben uns ja auch vorher Gedanken gemacht über mögliche Ausnahmeregelungen und vieles mehr, die es ja auch geben wird, weil eins ist ja auch klar, wir müssen Ausnahmeregelungen haben. Das geht los bei diversen Touristenbussen, die in die Innenstadt hinein wollen, wo man natürlich schon die ganz großen Dreckschleudern draußen lässt, aber eben nicht zwangsläufig nur auf die grüne Plakette abstellt. Das geht um Bürger, die einfach nicht in der Lage sind, sich wirtschaftlich in den nächsten halben Jahren ein neues Auto zu kaufen. Ich kann nicht in Straßenverkehr sozial selektieren. Auch da wird es Übergangsrechnungen geben und vieles mehr. Die waren intern alle fertig und die so werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen entsprechend verfahren. Aber letztendlich war es jetzt auch eine Frage, wie kann ich mit Steuermitteln möglichst verantwortungsvoll umgehen? Natürlich hätte man die Schilder bestellen können, hätte sie einlagern können und vieles machen können, aber was wäre dann passiert, wenn das gekommen wäre, was wir erhofft haben, sprich Aufschub der Umweltzone? Hätten wir die Schilder gehabt, hätten sie nächstes Jahr nach Mühlhausen verkaufen können. Das wäre auch keine Lösung gewesen.
Ein weiterer Trickpunkt ist die Informationspolitik und dem haben Sie jetzt nachgegeben, dass doch jetzt online einiges steht, dass Broschüren rausgekommen sind, viele Bürgerinnen und Bürger auch bei uns angefragt haben, wie ist denn das nun mit der Umweltzone, wann geht es denn los, welches Auto kann nun in die Zone fahren, was kostet das, wo kann ich es beantragen, wie sieht eigentlich diese Plakette aus, gestehen Sie da Fehler ein in der Informationspolitik?
Ja gut, ich meine, das ist ja auch die Sache. Man hätte natürlich auch die Allgemeinverfügung, wo die ganzen Ausnahmeregelungen stehen, drin stehen, die hätte man durchaus auch im Juni schon veröffentlichen können. Aber auch das hätte eher zur Verwirrung der Bürger beigetragen. Man stelle sich wirklich vor, das Verwaltungsamt hätte vor zwei Wochen gesagt, Freunde, ihr müsst erst einführen zum 1. Oktober 13 oder jedenfalls gar nicht. Was wäre denn dann los gewesen? Ich meine, das sieht auch in der Öffentlichkeit schon ein bisschen durcheinander aus, wenn die Stadtverwaltung auf der einen Seite sagt, so und so, das müsst ihr machen, dann aber sagt, aber eigentlich ist es völlig überflüssig. Und was wäre mit den Bürgern gewesen, die bis dahin schon eine Ausnahmegenehmigung gehabt hätten, die ja auch ein bisschen was kostet? Ja, was sagen die dann, wenn sie schon Dinge gemacht haben, die sie im Falle einer Verschiebung der Umweltzone gar nicht machen hätten müssen. Es ist jetzt alles zeitlich sehr ambitioniert, aber wir werden das schaffen. Fakt ist eins, kontrolliert wird die Umweltzone erst, wenn das letzte Schild steht. Die Firma, die die Schilder aufstellt, sagt, sie werden das wohl nicht schaffen bis zum 1. Oktober, sondern wird ein bisschen länger dauern. Das wird auch entsprechend kommuniziert werden, logischerweise. Und die Kollegen innerhalb der Verwaltung sind abgeordnet, 15 Mitarbeiter, um also entsprechend Sondergenehmigungen auszustellen. Das darf man übrigens auch nicht vergessen. Ja? Also der eine Kostenfaktor ist ja nur, in Anführungsstrichen, sind nur die Plakate. Der andere Kostenfaktor sind die Mitarbeiter, die wir dafür brauchen. Übrigens dauerhaft zwei. Jetzt während der Einführung logischerweise mehr, weil die ganzen Sondergenehmigungen abgearbeitet werden müssen, aber dauerhaft müssen zwei Kollegen für die Umweltzone zuständig sein. Da sind diverse Sachkosten mit dabei und vieles mehr. Also auch diese Umweltzone ist entgegen der Vorstellung mancher Mitbürger keine Möglichkeit, der Stadt Erfurt Geld einzunehmen, sondern es ist unterstrichen Verlustgeschäft auch für die Stadt. Also es kostet Geld, man hat ein gewisses Maß an Ärger, was man sich auch sparen könnte und und es gäbe aus meiner Sicht andere Möglichkeiten.
Wenn die Schilder nicht bis zum 1. Oktober stehen, kostet dann das Strafgebühren, müssen dann die 200.000 Euro, die immer im Raum stehen, pro Tag gezahlt werden? Oder kommen da provisorische Schilder hin oder wie läuft das dann?
Also ich will jetzt da nicht drüber mutmaßen und was passieren könnte und was nicht. Fakt ist mal eins, die Einführung der Umweltzone ist angeordnet. Sie ist angeordnet, das ist auf den Weg gebracht, sie wird kommen, ob es uns gefällt oder nicht. So gesehen sind die entscheidenden Schritte gegangen. Meines Wissens war es in Leipzig und Halle ähnlich, dass es dort Übergangszeiten gab, dass es also auch dann ein bisschen Verzögerungen gab aus ähnlichen Gründen wie hier in Erfurt, dass nicht gleich zum ersten Tag alle Schilder standen und so weiter und so fort. Letztendlich ist es ja auch eine Sache, die rechtlich nicht völlig unkompliziert ist. Ja. Also es ist ja eigentlich eine europäische Vorgabe, die in dem Fall vom Freistaat Thüringen vollzogen wird. Das ist auch wieder nur im Freistaat Thüringen so. In Sachsen ist es so, dass im Grunde genommen die Mittelbehörde, das Landesverwaltungsamt in Thüringen, das die Regierungsbezirke in Sachsen, dass die auf die Städte übertragen haben. Dass die letztendlich für die Einführung verantwortlich sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da mache ich mir jetzt relativ wenig Gedanken. Das wird aus meiner Sicht auch nicht passieren. Wir haben angeordnet, sie wird eingeführt, aber ich hätte mir gewünscht, dass die anderen zahlreichen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass die anders gewürdigt werden. Man darf ja auch mal eins nicht verkennen. Wir haben dieses Projekt umweltsensitive Verkehrssteuerung, was ja auch mit dazu führte, dass sich die Werte deutlich reduziert haben, ist ja auch ein Landesprojekt. Ja, der Spaß kostet den Freistaat Thüringen fast 100.000 Euro im Jahr. Wir haben eine Zwischenauswertung gehabt im Juli und die Zwischenauswertung besagt ganz deutlich, dass wir mit diesem Projekt es geschafft haben, allein dadurch die Feinstaubbelastung um 12,9% zu reduzieren. Das Projekt läuft weiter bis zum nächsten Jahr. Im Grunde genommen müsste ich jetzt sagen, wir müssen es eigentlich beenden zum 1. Oktober, weil sämtliche Daten, die am 1. Oktober erhoben werden, sind im Grunde genommen verfälscht. Das ist auch so eine Sache, die mich an der Stelle ein bisschen ärgert, dass man auf der einen Seite auch mit dem Freistaat, in dem Fall mit dem Bauministerium, Verkehrsministerium, sehr gut zusammenarbeitet, mit dem Ziel, andere Wege zu finden. Dann aber die Wege, die man geht, in keiner Form, obwohl sie entsprechende Ergebnisse bringen, in keiner Form irgendwie honoriert werden.
Es gibt einen Vorschlag eines Hörers von Stefan Schubert, der Sie direkt anspricht, sehr geehrter Herr Bausewein. Es geht um die Sondergenehmigung. Ist es vorstellbar, notwendige Sondergenehmigung für Fahrzeuge ohne grüne Umweltplakette, die Alternative der öffentlichen Verkehrsmittel direkt aufzuerlegen? Beispiel: Sondergenehmigung verbunden mit einer Verwaltungsgebühr in Höhe einer Abo-Monatskarte der EVAG, also der Verkehrsbetriebe, für die Dauer der Genehmigung. Organisatorisch beispielsweise ähnlich dem Sozialticket durch Ausgabe eines Berechtigungsscheins. Jedoch kostenneutral für die Stadt, da die Verwaltungsgebühr in der Höhe der Kosten gegenüber der EVAG entspricht. Die Vorteile, argumentierte Herr Schubert, Nutzer bekommen die Alternative gleich mit. Die Schwelle zum Umstieg wird so erheblich gesenkt und für die Stadt reduziert sich dadurch gegebenenfalls die Anzahl der beantragten Ausnahmegenehmigungen. Für die EVAG werden die neuen Nutzergruppen und damit Mittel für weitere Investitionen erschlossen. Also das heißt, das Geld, was sie für die Sondernutzung zahlen müssen oder für die Ausnahmegenehmigung gleich, müssen sie gleich anlegen in ein EVAG-Abo. Ist das ein attraktiver Vorschlag?
Das Geld, was sie für Sondergenehmigungen ausgeben müssen, reicht nicht aus, um eine Monatskarte zu bekommen. Das sind völlig andere Beträge. Wir reden hier über die 18 Monate Sondergenehmigung von 130, 140 Euro. Dafür kriegen Sie keine Monatskarte der EVAG. Also ob das rechtlich geht, bin ich jetzt auch überfragt, muss man mal schauen. Aber ich meine, glücklicherweise ist es ja so, dass die EVAG auch so einen Zuwachs hat an Fahrgästen, weil man der ÖPNV ist ja auch in Erfurt hervorragend ausgebaut. Aber Also ich mache mir bei der Einführung der Umweltzone eigentlich am meisten Gedanken über die Bevölkerungsteile, die eben sich nicht ohne weiteres in den nächsten Monaten ein neues Auto kaufen können. Also das ist wirklich für mich die entscheidende Gruppe. Wissen Sie, wer ein 2-3 Jahre altes Auto hat, der hat definitiv, also das Auto hat definitiv eine grüne Plakette. Das ist ja der entsprechende Standard heute. Aber was ist eben mit denen, die ein 15 bis 20 Jahre altes Auto haben? Das sind in seltenen Fällen Liebhaber dieser Fahrzeuge, sondern Menschen, die nicht ohne weiteres sich binnen weniger Wochen ein neues Auto kaufen können. Und auch da müssen wir, und das ist ja auch so jetzt geschehen mit der Sondergenehmigung, Zeiträume schaffen und Korridore schaffen, dass auch die am Verkehr weiter teilnehmen können, wenn sie wollen. Mhm. Unabhängig davon hat man dafür zu sorgen, dass der ÖPNV attraktiver ist. Und ich glaube, da haben wir ja auch extrem vieles getan. Sie müssen mal versuchen, von, ja, was weiß ich, vom Ried oder vom Herrenberg mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Da werden Sie feststellen, Sie sind dort mit der Straßenbahn immer schneller.
Lob auf den öffentlichen Personennahverkehr. Da könnten wir gleich zum Thema Verkehrskonzept und verkehrsberuhigte Innenstadtbegegnungszone kommen. Haben Sie da ein gutes Gefühl? Also der Dezernent Herr Spangenberg, Stadtentwicklung, sagt ja, das wäre ein Quantensprung im Wertesystem der Stadt, wenn es diese Begegnungszone tatsächlich, wenn das klappen könnte, wenn die Verkehrsteilnehmer friedlich miteinander da irgendwie zurechtkommen, es keinen Autoverkehr in der Innenstadt mehr gäbe und das alles toll klappen würde. Ist das eine Vision, eine Wunschvorstellung für die Zukunft oder liegt die schon sehr nah? Was glauben Sie?
Ja, das ist, Experten haben sich darüber Gedanken gemacht. Für mich klingt es auch schlüssig. Es ist auch eine Sache, die aus meiner Sicht politisch gewollt ist im Stadtrat, in der Mehrheit. Und die auch.
Sie klingen jetzt nicht so begeistert.
Ich bin begeistert. Ich habe da schon große Hoffnung in das Verkehrskonzept, ich sag's mal so. Aber natürlich wird es ja erstmal auch so den Status, den Versuchsstatus haben. Wir werden erstmal gucken müssen, ob alle Dinge so funktionieren, was wir uns vorstellen. Ich bin da ganz optimistisch. Wie gesagt, diejenigen, die das ausgearbeitet haben, sind auch Menschen, die sich den ganzen Tag mit solchen Fragen beschäftigen. Ich hoffe, dass es uns das Ziel einer weitgehend verkehrsberuhigten Innenstadt ein Riesenstück näher bringt. Mhm.
Das heißt ja, diese verkehrsberuhigte Zone, diese sogenannte Begegnungszone, da ist ja das Grundprinzip Begehung vor Befahrung. Muss man natürlich auch sehen, was mit den Fahrradfahren passiert. Müssen dementsprechend ausgewiesene Fahrradwege geben. Man darf dann auch nicht mehr so schnell fahren. Da braucht es Rücksicht von allen Seiten. Haben Sie die Hoffnung, dass es kommt? Weil der Autofahrer als ich, wenn er einsteigt, ist er irgendwie Autofahrer und Feind des Fahrradfahrers. Umgedreht wird ein Fahrradfahrer, schimpfen auf die Autofahrer und die Fußgänger auf die Fahrradfahrer und manchmal ist mal alles in einem, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Braucht es da noch ein Umdenken tatsächlich, wie man miteinander umgeht in der Innenstadt?
Ja, das war es nicht, StVO, Paragraph 2 war es, glaube ich, oder 1, ne? Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme. Naja, klar, ne? Ich meine, es ist immer so, ich bin auch heute der Meinung, dass die Masse der Radfahrer, die Masse der Autofahrer, die Masse der Fußgänger, die können sehr gut miteinander umgehen. Ja? Aber es gibt immer in jeder Gruppe ein paar, die neigen da etwas über die Stränge zu schlagen. Manchmal sind es dieselben, je nachdem, ob sie gerade Fahrrad fahren oder Auto fahren. Ja,
trotzdem noch abschließend, die Autos sollen aus der Innenstadt raus. Ja. Das würden Sie auch unterschreiben, sagen. Also ich habe das wieder erlebt, ich habe auf dem wunderschönen Wenigemarkt gesessen und habe dort was getrunken und dann kamen Autos vorbei, mit Kennzeichen aus der ganzen Republik und die kamen nicht nur einmal vorbei, sondern die kamen 3, 4, 5 Mal vorbei.
Ist ein schönes Beispiel.
Und haben einen Parkplatz gesucht, und sind immer im Kreis gefahren.
Wenigemarkt ist ein schönes Beispiel oder Rathausparkplatz. Also Fakt ist mal eins, vom Gefühl her, 90% der Fahrzeuge, die auf dem Rathausparkplatz fahren, die wissen eigentlich, dass sie keinen Parkplatz kriegen, weil der voll ist. Sie fahren trotzdem hinter. Und es geht nicht darum, also wir müssen natürlich Möglichkeiten schaffen, die wird es ja weiterhin geben, dass Anwohner ihre Häuser anfahren können, aber wir müssen den Parksuchverkehr und so weiter, den müssen wir weitestgehend rausbekommen aus der Innenstadt. Oder auch den Schleichverkehr, ist ja auch so ein Punkt. Letzte Durchfahrtmöglichkeit durch die Altstadt, durch die Meister-Eckert-Straße. Das Kuriose ist ja, wenn man das mal misst, von der Zeit her und auch von der Wegstrecke her, ob man schneller fährt durch diesen vermeintlichen Schleichweg Meister-Eckert-Straße oder schneller fährt außenrum oder Holzheidenstraße, sind sie außenrum schneller. Trotzdem nützt der ein oder andere Mitbürger noch den vermeintlichen Schleichweg, um da durchzufahren.
Das wird ein Ende haben.
Schritt für Schritt. Ja. Mhm. Also wie gesagt, das Ziel ist, den Schleichverkehr, Durchgangsverkehr mal weitestgehend rauszuholen aus der Innenstadt.
Kommen wir zu einem weiteren unangenehmen Thema. Bertha fragt, hat Erfurt ein Problem mit Neonazis? Und wenn ja, was gedenken Sie als Stadtoberhaupt dagegen zu tun? Das schließt Sie an viele Fragen, nicht nur Spiegel Online, in der überregionalen Presse ist Thüringen im Fokus, nicht nur wegen dem NSU-Skandal, sondern wegen vermehrten Übergriffen, nicht nur im Kunsthaus, nicht nur in der offenen Arbeit, auch in den Plattengebieten gab es Übergriffe, Messerstechereien, es gab Demos von rechten Hooligans. Hat Erfurt ein Neonazi-Problem?
Naja, ich würde das Problem um Gottes Willen nicht kleinreden. Es ist da und es ist auch nur ein schwacher Trost, dass es andere Städte gibt, die ein größeres Problem haben. Es ist auf jeden Fall vorhanden. Da muss man auch nicht philosophieren, ob das immer Leute sind, die in Erfurt wohnen oder auch Menschen, die gegebenenfalls irgendeiner Demo nach Erfurt fahren und von außerhalb kommen. Ich sehe das so, dass jeder einzelne Übergriff und auch jede einzelne Demonstration von solchen Truppenteilen eine zu viel ist. Ich denke schon, dass wir als Stadt die letzten Jahre vieles gemacht haben, Bürgertischdemokratie, und dass wir immer Gesicht gezeigt haben, wenn es zu größeren Aufmärschen kam, dass da glücklicherweise sich viele Bürger auch daran beteiligt haben. Ich denke aber auch, dass man noch ein bisschen was tun muss.
Was heißt ein bisschen was tun und was meinen Sie, das habe ich schon öfter von Ihnen gehört, Truppenteilen, was meinen Sie denn mit Truppenteilen?
Mir fällt da nicht viel anderes ein, als die Leute so zu bezeichnen. Also wer eine menschenverachtende, radikale Auffassung hat, ja, ich meine, solche Menschen gab es wahrscheinlich immer in Deutschland, ja, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach den furchtbaren Erfahrungen, diesen furchtbaren Verbrechen, die dort begangen wurden, gab es immer in Deutschland einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, nicht nur hier, auch anderswo, die rechtsradikal denken, ja, die glauben, dass ihre eigene Nationalität mehr wert ist als die Nationalitäten anderer. Jeder, der so denkt, ist einer so viel.
Und ich sage ganz
ehrlich, nicht jeder, der so denkt, würde jetzt entsprechend das auf der Straße so äußern. Das ist dann nochmal die Kategorie obendrauf. Ich sage ganz offen, dass man auch, das können wir in Erfurt nicht machen, ja, aber dass man wirklich endlich wieder mal diese ganze Frage Verbotsverfahren NPD anschieben sollte. Danach durchziehen sollte, dass man sich durchaus auch hier und da mal intensivere Gedanken über Versammlungsrecht machen sollte. Also ich glaube, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit ist ein ganz hohes Gut, das soll niemand in Frage stellen. Aber ich finde es manchmal nur schwer erträglich, dass Menschen auf der Straße demonstrieren können, das Grundgesetz für sich in Anspruch nehmen, dieses Grundgesetz, was sie selber gerne abschaffen wollen. Oder für sich selbst Dinge in Anspruch nehmen, die sie anderen nie gewähren würden. Und wenn sie dann hier zuständig sind in dieser Verwaltung und de facto rechtlich kaum Möglichkeiten haben, sowas zu unterbinden, dann ist das für einen politisch denkenden Menschen ganz, ganz schwierig.
Na, kommen wir mal zur Polizei. Die stand ja auch in der Kritik, dass die Statistiken unterschiedlich sind. ESRA und MOBIT, also Opferberatungsstellen, die auch Statistiken führen, kommen auf andere Zahlen als die Polizei. Da gab es ja auch Irrtümer. Die Polizei hat also gerade im Kunsthaus als Beispiel keinen rechtsextremen Hintergrund angenommen und einen Tag später haben sie sich dann revidiert und es gibt immer wieder den Vorwurf, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind. Das ist natürlich ein Pauschalvorwurf, den man so nicht machen kann. Es gibt immer wieder diese Vorwürfe und die Tendenzen, das nicht ernst zu nehmen. Ist es nicht ein Problem, wenn sozusagen der Staat und die Organe das Thema nicht ernst nehmen? Und das haben wir in den letzten 20 Jahren gehabt, wohin das geführt hat, sehen wir ja. Muss dann jetzt nicht auch ein Aufwachen passieren, dass Stadtverwaltung, Polizei das wirklich ernst nehmen, das Problem?
Ich denke schon, dass es die meisten politisch Verantwortlichen ernst nehmen. Man darf das, was Polizei angeht, auch Gottes Willen nicht so pauschal sagen. Also man muss sich mal die Mühe machen, bei irgendeiner Demonstration von Nazis mal in die Augen der Polizisten zu schauen, die dafür abgestellt sind, dort die Blöcke auseinanderzuhalten. Da merken sie schon, dass sich die meisten Polizisten nicht so richtig wohlfühlen in der Rolle, in der sie da stecken. Deswegen sollte man nicht pauschal sagen, Polizei auf dem rechten Auge blind. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, was in diesem Land die letzten anderthalb Jahrzehnte passiert ist mit NSU und was weiß ich, dass da Mörderbanden durchs Land laufen und keiner merkt's. Also ist eigentlich, also das ist wirklich für mich das Unfassbare, ja, dass da 10 Leute umgebracht werden von irgendwelchen verwirrten Rechtsradikalen. Und man merkt es eigentlich erst, wer es war, nachdem die Mörder tot sind. Ja, und kommt nicht mal vorher auf die Idee, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben könnte, sondern hat erstmal alle Getöteten so in so eine so eine, eigentlich dekriminalisiert, so nach dem Motto irgendwelche Schutzgelderpressungen und so weiter und so fort. Das ist das Tragische. Mhm. Und da, da muss man auch ganz deutlich sagen, an der Stelle haben Behörden aus meiner Sicht auch versagt. Mhm. Aber man soll nicht den Fehler machen, man soll das pauschalisieren und sagen, hier Polizei generell auf dem rechten Auge. Mhm.
Trotzdem muss es ja Konsequenzen geben. Wir sehen jetzt vermehrt Übergriffe, auch in Erfurt. Sie als Stadtoberhaupt sind ja auch verantwortlich dafür, zumindest da auch was zu sagen dazu. Was kann die Stadtverwaltung, was kann Politik auch tun, das in den Griff zu bekommen? Es gibt jetzt Aktionsbündnis zwischen Kneipern, zwischen Gastronomen, Kulturverantwortlichen, weil sie sagen, das ist unhaltbar, wenn Leute in dieser Stadt, in dieser weltoffenen Stadt durch die Gegend spazieren und aber nicht mehr sicher sein können, dass es einen Übergriff gibt. Das ist doch eigentlich, das müsste sie doch in arge Sorge versetzen.
Wir starten die Woche noch den lokalen Aktionsplan. Da gibt es schon seit Wochen Begleitauslösungen, vieles, vieles mehr. Das sind eher diese formalen Sachen, die wichtig sind und richtig sind. Aber ich denke, was noch viel wichtiger ist, ist, dass Leute klar ihren Standpunkt bekennen, dass Leute klar Farbe bekennen. Natürlich müsste jemand, der in der Öffentlichkeit steht, vorne weggehen. Das machen nicht nur ich, das machen andere auch. Wir sagen natürlich, glaube ich, deutlich unsere Meinung. Aber das ist doch das Entscheidende. Ja? Wenn solche Ewiggestrigen merken, dass sie in einer Stadt nicht willkommen sind, weil die deutliche Mehrheit der Bevölkerung anders tickt, dann wird man das auch feststellen, dass sie irgendwann nicht mehr kommen in diese Stadt hinein. Es geht auch darum, Farbe zu bekennen, wenn wirklich Menschen mal angegriffen werden, angepöbelt werden im öffentlichen Raum, dass eben dann auch Bürger sagen, so nicht, ja, mal dazwischen gehen und eben nicht sich abducken und hoffen, dass es bald vorbei ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Zivilcourage diesen Radikalen deutlich machen, dass die deutliche Mehrheit der Bevölkerung anders tickt.
Hm. Ob die jetzt alle von außerhalb kommen, das könnte man jetzt auch nochmal ausdiskutieren.
Nee, ich habe das nicht gesagt. Nein. Ich würde da nicht differenzieren an der Stelle. Natürlich gibt es auch nicht wenige, die einen Hauptwohnsitz in Erfurt haben. Nein. Also so einfach dass man das Problem für sich auch nicht lösen, dass man sagt, die kommen alle von außerhalb und deswegen ist es nicht mein Problem. Nein. Ich habe vorhin gesagt, ich würde das nicht differenzieren danach, ob jetzt bei einer Demonstration, die stattfindet, und wenn 150 Leute kommen, da 100 von außerhalb kommen, dann ist das auch nicht viel besser, als wenn das Erfurter sind.
Kommen wir zum Thema, was die Stadträte umtreibt, denn die müssen am 17. Oktober die neuen Dezernenten wählen. Das sind sozusagen ihre, ja, man könnte sagen, Minister, beigeordneten Dezernenten, also die, mit denen sie zusammenarbeiten, die für die Bereiche zuständig sind. Da gab es vor 6 Jahren ja ein Fiasko, weil die Stadträte nicht so gewählt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Jetzt ist die Mehrheitsverhältnisse ein bisschen anders und sie haben die Dezernate umstrukturiert. Wirtschaft soll nicht mehr Chefsache sein, sondern wird ein eigenes Dezernat. Haben Sie keine Lust mehr auf Wirtschaft oder ist es jetzt so wichtig, dass es keine Chefsache mehr ist oder warum gibt es diese Umstrukturierung?
Ich hab Lust auf alles, ne? Auf Wirtschaft insbesondere. Nein, ich denke, also erstmal, es gibt ja noch eine entscheidende Änderung, die Sie gerade nicht genannt haben. Das ist der Baubereich, der zusammengeführt wird in ein Dezernat.
Muss man erklären, also jetzt ist Stadtentwicklung,
Entwicklung, Stadtplanung ist ein Dezernat und der ausführende Bereich im weitesten Sinne ist ein anderes Dezernat.
Das ist ein bisschen unglücklich gewesen.
Hat auch seine Gründe, hat seine geschichtlichen Ursachen, hat auch seine Gründe gehabt in den letzten beigeordneten Wahlen. Jetzt wird das zusammengeführt in ein Dezernat und ich denke, das wird auch weitere Wege verkürzen. Was den Wirtschaftsbereich angeht, naja, es gibt ein relativ großes sogenanntes Dezernat 1. Das ist der Bereich, für den ich direkt zuständig bin. Das ist die innere Verwaltung, das ist das Personalamt, das Rechtsamt und so weiter und so fort und eben auch dieser Wirtschaftsbereich. Ich glaube schon, dass wir wirtschaftlich die letzten Jahre sehr erfolgreich waren. Wir haben ja gestern wieder eine Ansiedlung gehabt. Man muss sich nochmal die Zahlen anschauen. Wir hatten 2005 in Erfurt noch 92.739 sozialversicherungspflichtige Jobs. Ich denke, auch die sollte man zählen. Ja, es bringt ja nichts, irgendwelche Traumzahlen, wenn man alle Minijobs mit reinrechnet, anzugehen, sondern die reellen Zahlen. Wir liegen jetzt in dem Bereich bei 101.000. Also ich denke schon, dass wir da Riesenschritte gemacht haben. Aber ich habe auch nach den Beigeordnetenwahlen 2006, die nicht ganz in meinem Sinne verlaufen sind,
um es milde zu sagen,
diplomatisch auszudrücken, habe ich auch einiges dadurch versucht zu lösen, indem ich dann ziemlich viel mir direkt auf den Tisch gezogen habe. Und das kann man 6 Jahre machen, aber ich denke, es ist an der Zeit, da ein paar Sachen wieder etwas aufzudröseln.
Der Bereich Wirtschaft, im Dezernat 1, wie Sie gesagt haben, hat Frank Schmidt gemacht. Wo ist denn der eigentlich? Der war zuständig, jetzt ist er nicht mehr auffindbar. Der hat schon den Job an den Nagel gehängt oder ist schon klar, dass es aus Ihrem Bereich ausgeht?
Na gut, es wird ja nun den beigeordneten Wirtschaft geben ab Dezember wieder und der wird dann gewissermaßen auch die Koordinierungsfunktion für diesen Wirtschaftsbereich haben.
Mhm. Die Dezernatswahlen sind Wahlen und die Stadträte.
Geheime
Wahlen und die Stadträte wählen. Haben Sie jetzt mit allen Gespräche geführt? Die FDP hat sich ein bisschen beschwert, dass sie nicht mit einbezogen wurde. Reden Sie auch weiterhin mit der CDU? Kriegen die auch aus Ihren Vorstellungen, soll das Baudezernat oder beispielsweise Wirtschaftsdezernat an die CDU gehen oder wie ist da Ihr Wunsch?
Na, ich bin erstmal jetzt dabei, die ganzen Bewerbungen zu sichten. Da war ja letzte Woche Bewerbungsfrist. Es gibt 23 Bewerbungen. Das ist gar nicht mal so viel. Wir hatten mal mehr.
Mhm.
Allerdings auch etliche Bewerbungen für mehrere Dezernate. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, so 23 durch 5, so 4,6 Bewerbungen pro Dezernat. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Im Wirtschaftsbereich sind es 11 zum Beispiel. Im Sozialdezernat nur 5 in Anführungsstrichen. Das wird das Entscheidende sein. Da guckt man, welche Person passt dort am besten hin.
Naja, und aber dann ehrlich, wird es auch eine strategische, parteipolitische Sache.
Die Frage wird es auch darum gehen, dass die Person, die man dort am besten oder sich am besten vorstellen kann, dass die auch entsprechend Mehrheiten bekommen im Stadtrat. Das ist doch völlig klar.
Also soweit klar. Also das Fachliche muss natürlich stimmen. Trotzdem muss das Politische auch stimmen. Werden Sie die CDU mit einbeziehen? Bieten Sie ihnen Posten an? Das hat Herr Ruge hat es ja auch gemacht. Er hat also Ihrer Partei auch, obwohl er eine Mehrheit hatte, SPD-Dezernenten vorgeschlagen. Werden Sie das auch machen?
Ich habe gesagt, dass ich, dass die Probleme, die wir die nächsten Jahre haben in Erfurt und auch die Aufgaben, die vor uns liegen, dass uns allen gut daran gelegen wäre, das zu versuchen, weitestgehend im Konsens zu lösen. Was nicht heißt, dass man sich jetzt zu Tode schmusen muss die nächsten Jahre. Man kann alle Probleme auch im Konflikt lösen. Aber besser wäre es, wenn alle Seiten konstruktiv mitarbeiten.
Das war also ein
könnte
Jahr.
Dann auch bedeuten, dass man personell auch Leute mit versucht einzubinden, die ihre Parteibeiträge woanders bezahlen. Aber und schauen wir erstmal, was sich da die nächsten Tage und Wochen
hat. Zu Todesschmusen, das muss ich mir gleich aufschreiben. Schönes Zitat. Also CDU ist möglicherweise mit dabei. Am Ende entscheiden es die Stadträte, aber sie werden natürlich auch Vorgespräche führen und haben ja vielleicht auch schon mit der CDU gesprochen. Wirtschaftsdezernat geht raus, Bau und Stadtentwicklung geht zusammen und ja, das große Dezernat von Frau Thierbach wird auch so bleiben, das Superdezernat?
Ja, hat sich ja bewährt. Hat sich bewährt. Sowohl was das Dezernat an sich angeht, was die ganzen Ämter angeht, die da dazugehören. Das war ja auch nicht von Anfang an so, das man ja nicht verkennen. Da habe ich ja auch einiges verändert nach 2006, bis hin dann zur Kultur, die 2009 dazukam. Und an der Stelle lege ich mich auch personell fest. Ich glaube, Frau Thierbach hat die letzten 6 Jahre eine sehr gute Arbeit gemacht. Und da gibt es für mich überhaupt keinen Grund, da irgendwas ändern zu wollen.
Sie hat auch für Sie gesprochen, das macht sie ja als stellvertretende Oberbürgermeisterin, als Bürgermeisterin, als Sie nicht da waren, da hat sie von einem Nachtragshaushalt gesprochen. Hat sie sich da versprochen oder wird es tatsächlich einen Nachtragshaushalt geben müssen?
Na, es sieht ganz so aus, dass es einen geben muss. Das hat verschiedene Gründe. Ja. Zum einen hat es Gründe mit diversen Projekten, die wir gemacht haben, ich sage nur Lernen vor Ort, wo es darum geht, die fortzusetzen, wo es Ratsbeschlüsse gibt, dass die nur fortgesetzt werden können, wenn es einen Nachtragshaushalt gibt. Auf der anderen Seite hat es durchaus
auch Finanz. Weil Sie es gerade ansprechen und Sie wissen nicht, was Sie tun, hatte ich da den Gefühl, dass die Stadträte nicht wussten, worüber sie entscheiden.
Denn das
sie
war gewusst, nur mal eine Ratssitzung, wo ich mal nicht da war.
Jedenfalls schon geht alles schief, ne?
Ja, wenn
alles
geht, aber ich weiß auch nicht, was mir aufgefallen wäre. Man hat de facto was beschlossen, was die Sachen nicht einfacher gemacht hat.
Ja, also die sind davon ausgegangen, die Stadträte, dass das Projekt weitergeht nahtlos und der Vorbeschluss, da stand drin, vorbehaltlich Nachtragshaushalt. Jetzt ruht das Projekt, was natürlich für viele Bildungsträger sehr schade ist und jetzt kann es erst im Januar, wenn überhaupt weitergehen, da habe ich mich gefragt, muss da Verwaltung nicht beratend den Stadträten zur Seite stehen und sagen, liebe Stadträte, ihr macht das ehrenamtlich, wenn ihr das beschließt, heißt das nicht nahtlose Übergang, muss da nicht Verwaltung, die ja das als Job machen und die auch die das alles kennen müssten, Stadträte beraten und sagen, das sind die Konsequenzen eures Beschlusses?
Das sollte Verwaltung machen, hat Verwaltung auch gemacht. Ich meine, aber das hat jetzt, also, wer im Stadtrat sitzt, der ist ja nicht erst am 1. Juli reingerutscht in dieses Gremium, sondern mindestens seit 2009 dabei. Und viele, die im Stadtrat sitzen, sind schon länger dabei. Und ich war an dem Punkt nicht da, weil ich einen anderen Termin zeitgleich hatte, aber es ist schon, wenn ich im Juli beschließe, dass ich das nur fortsetzen kann zum 1. September, wenn ich einen Nachtragshaushalt habe, der bis dahin veröffentlicht ist, ist das schon schwierig, weil es war auch der letzte Stadtrat vor dem September und selbst wenn ich einen Nachtragshaushalt beschließen würde, jetzt noch im September, ist der noch lange nicht veröffentlicht, weil veröffentlicht heißt de facto, dass die Rechtsaufsicht erst zugestimmt hat.
Also du kannst im März
so spät wird es nicht, aber wir reden da schon über eine Zeitspanne, wo wir irgendwie Dezember uns wiedersehen. Das ist schon schwierig.
Schwierig, und das ist auch wieder milde und diplomatisch ausgedrückt. Naja.
Was soll ich denn machen an der Stelle? Also das ist der Beschluss war eindeutig, das hat man auch zu akzeptieren. Da kann ich danach auch nicht sagen, ich setze den Beschluss außer Kraft. Ja. Ja.
Zurück zum Thema Nachtragshaushalt.
Natürlich, ein zweiter Punkt ist natürlich, dass wir auf der einen Seite ein paar Mehrausgaben haben, insbesondere im pflichtigen Bereich, die so nicht veranschlagt waren und auch, dass insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer die Einnahmen nicht ganz so laufen. Und das müssen wir in irgendeiner Form rund bekommen bis zum Jahresende.
Mhm. Wird es dann wieder eine Ausgabensperre geben oder was hat das für Konsequenzen auf die freiwilligen Leistungen?
Gut, die freiwilligen Leistungen sind ja soweit beschlossen. Man muss gucken, inwieweit man das mit Haushaltssperren hinbekommt. Ob man vielleicht die ein oder andere Maßnahme auch noch ins nächste Jahr verschiebt, das wird sich im Einzelfall, muss man sich anschauen.
Kommen wir zu den Dingen, die so ein bisschen ruhen. Zwei Themen in aller Kürze. Multifunktionsarena, da still ruht der See. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass es Landschuld ist. Wo hängt es denn
Gottes
jetzt?
Gottes Willen, an der Stelle ist ja das Land der große Unterstützer. Ne? Also nicht per se ist das Land schuld. Auch an der Stelle nicht. Nein, das liegt einfach jetzt in Brüssel. Die Sache wird geprüft.
In Brüssel?
Ja, das war ja so. Es gibt ja diesen Brief aus dem Mai, glaube ich, wo das Land darauf hingewiesen wurde, dass bestimmte Vorhaben, also eigentlich alle, de facto fast alle Vorhaben, also alle Vorhaben, die nicht hoheitlicher Bereich sind, müssen von der Kommission geprüft werden. Und jetzt liegen die Unterlagen in Brüssel vor und sie werden geprüft. Ich bin ganz optimistisch, dass es durchgeht, weil es gibt natürlich, es wäre nicht der erste Bau dieser Art, der in Europa gemacht wurde. Es gab einen ähnlichen Bau schon mal in Ungarn, in Debrecen. Und da ist es vorbehaltlos alles bestätigt worden.
Über das Umfeld davon reden wir heute auch nicht, weil Sie gleich weg müssen, denn der slowakische Botschafter.
Der slowakische Botschafter kommt
dahin. Wie heißt der? Haben Sie den Namen parat?
Igor Slobodchnik.
Sehr schön. Das kommt, also muss ja gern kommen, wenn man jemanden begrüßt. Deswegen haben wir nicht viel Zeit. Ich würde aber gerne noch über zwei wichtige Themen reden. Den Investitionsbedarf, Investitionsstau, was Kitas betrifft, Kindertagesstätten und Schulen. Also die Aula ist gesperrt im Königin-Luise-Gymnasium. Wir bräuchten rein rechnerisch 3 bis 4 Kitas, um die Kinder aufzunehmen. Was ja ein schöner Fakt ist, dass also wieder mehr Kinder in Erfurt sind, dass die in Kindertagesstätten wollen. Aber es gibt nicht genügend Kitas. Hat das Jugendamt, hat da die Verwaltung gepennt in der Planung oder warum fehlen jetzt plötzlich 3 bis 4 Kitas, rein rechnerisch?
Naja, ich sag mal, der Hauptgrund liegt auch schon mit darin, dass wir lange Zeit mit Zahlen gearbeitet haben, die nicht dem entsprechen, was wir heute vorfinden an Kindern. Also das ist eigentlich ein schöner Grund, ja, dass die Erfurter überraschend viele Kinder bekommen im Vergleich zum Umland. Liegt aber auch daran, dass wir Zuzug haben, was so vor 3, 4, 5 Jahren noch nicht absehbar war. Und die Masse der Zuziehenden sind Menschen unter 34 Jahre. Also ja, 70%,
so schön, aber jetzt haben wir
kriegen Kinder.
Ja, ne, gut. Was machen wir da jetzt? Also ist das Geld da für Neuinvestitionen, für Kindertagesstätten?
Wir haben immer eingestellt für Kita-Neubau, die ganzen letzten Jahre schon. Ne? Und zum Teil haben wir bestehende Kitas saniert, zum Teil haben wir Ersatzneubauten ans Netz gebracht. Das waren ja die ganzen letzten Jahre immer 4-5 Millionen Euro im Jahr, stellenweise noch ein bisschen mehr. Das wird so fortgesetzt. Wir werden allerdings auch nicht jede Kita, für die wir eigentlich einen Ersatzneubau errichten, werden wir demnächst nicht jede Kita schließen. Also es war ja mal angedacht, ja, dass wir hier und da Ersatzneubauten hinsetzen und dann die alte Kita schließen. Da werden wir bestimmte Einrichtungen länger noch im Netz behalten.
Das müssen wie groß schließen. Ist der Bedarf? Können Sie das in Zahlen sagen, wie viele Millionen die Stadt braucht? 3 bis 4 Einrichtungen, das ist schon,
geht naja,
schon
in die gut, Millionen. Ist, ne? Also Sie können schon sagen, für einen Neubau einer Einrichtung sind Sie mindestens mit 2,5 Millionen Euro dabei. Wird aber den Bedarf noch nicht abschließen, weil wir haben ja auch noch ein paar Kitas, die im unsanierten Zustand sich befinden. Also wir liegen schon noch, was Sanierungsbedarf angeht, im zweistelligen Millionenbereich, auch wenn der deutlich abgebaut wurde in den letzten Jahren.
Das Personalentwicklungskonzept, das ist ja lange eine Baustelle, wo Sie dann gezuckt haben, wenn ich das angesprochen habe, weil das Personalentwicklungskonzept immer noch nicht vorlag. Jetzt gibt es ein Konzept oder einen Vorschlag, den Fraktionen ist das zugegangen. Was steht denn da so drin? Können Sie schon sagen, was es an Veränderungen geben wird? Wird es da Einschnitte geben in der Verwaltung, Auslagerung von Tätigkeiten oder was steht in diesem Personalentwicklungskonzept?
Na, die ist die erste Stufe. Jetzt steht das mal zusammengeschrieben, was wir eigentlich reden. Was es für Möglichkeiten gibt. Jetzt werden wir mit den Fraktionen die Diskussion führen müssen, an welchen Stellen wir aktiv werden wollen. Also es ist also, das Personalamt hatte die Aufgabe, mal aufzuschreiben, was haben wir eigentlich für freiwillige Aufgaben? Was steht da eigentlich finanziell dahinter? Ein Ist-Stand. Und wo sieht man dann theoretisch Einsparpotenziale? Da sind ein paar Sachen dabei, über die kann man reden, sind auch Dinge dabei. Also ich sag mal, allein die Ausgliederung einer Tätigkeit führt ja nicht dazu, dass sie billiger wird, ja, wenn ich den Leuten nach wie vor den Lohn zahle, den sie auch heute bekommen. Und da bin ich dann schon der Meinung, wir können nicht versuchen, damit Geld zu sparen, indem wir sagen, demnächst verdienst du 20% weniger. Das ist der falsche Ansatz. Da ist man in der Wirtschaft, in der Industrie auch dagegen, wenn das Unternehmen so machen. Da kann man es im öffentlichen Dienst nicht anders machen. Aber es wird schon, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, sich Gedanken zu machen, welche Aufgaben wir in welcher Form weiter betreiben wollen, wo wir vielleicht auch noch stärker engagieren wollen, wo wir auch demnächst ein bisschen was zurückfahren wollen.
Was wäre das Zurückfahren zum Beispiel? Sie haben sich ja sicher Gedanken gemacht darüber?
Ich werde jetzt hier keine Beispiele nennen, weil sonst weiß ich, nächsten Stadtrat für viele schöne Anfragen
kommt. Das heißt, Sie werden natürlich mit den Stadträten diskutieren. Was Sie auch demnächst diskutieren werden im rot-rot-grünen Arbeitskreis, das weiß ich nicht, aber kann man sagen, dass es wieder so eine Art Koalition geben wird? Also dieser rot-rot-grüne Arbeitskreis trifft sich ja demnächst. Das ist im Zusammenhang mit den beiden Parteitagen, SPD und Linke. Schmiedet sich da ein neues Bündnis zusammen oder gibt es das eh schon?
Ja, es gibt's ja informell seit 6 Jahren. Ne? Das hat ja in weiten Teilen auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da muss man mal sehen, ob man dieses informelle Bündnis auf eine etwas breitere Basis noch stellt. Ob man vielleicht auch was schriftlich noch entsprechend untersetzt. Aber das wird auch Sache der Parteien oder Fraktionen zum Schluss sein, was sie machen wollen. Mhm. Ich denke, wie gesagt, dass Erfurt die letzten 6 Jahre mit Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün, wie sie auch in weiten Teilen waren, nicht schlecht gefahren ist.
Wenn das schriftlich festgehalten wird, das ist ja auch verbindlich, springt dann vielleicht ein grüner Dezernatsposten raus? Die Grünen werden sich jetzt sicher sagen, wir wollen jetzt endlich, vor 6 Jahren ist es schiefgelaufen, jetzt wollen wir endlich ein Dezernat haben. Finanzen schielt ja Frau Heuer drauf. Ist das aktuell oder ist denn das alles nur Gerüchte?
Herr Rose, machen Sie mal alles an Posten fest. Ja? Es geht natürlich erstmal um die Frage, wie man in den nächsten Jahren Haushalte in der Stadt Erfurt zusammen beschließen kann und wie man diese Haushalte beschließen kann, ja, unter welchen Rahmenbedingungen. Ja? Also welche Dinge sind für uns nicht antastbar und wo muss man noch darüber reden, mal Dinge zu verändern.
Und natürlich ist Personen auch, stehen ja für Positionen.
Natürlich ist es auch so, dass bestimmte Positionen da wiederum von Personen getragen werden. Und da ist es legitim, dass sich Menschen auf Stellen bewerben und dann werden wir jetzt sehen, wie beigeordnete Wahlen entsprechend ausgehen. Im Falle der Linken ist das seit 6 Jahren der Fall. Die Linke war ja eigentlich 16 Jahre lang in der Erfurter Stadtpolitik nur als Opposition, in Anführungsstrichen. Das ist eine wichtige Rolle in der Demokratie, aber als Opposition vertreten. Und seitdem Tamara Thierbach Beigeordnete ist, sind sie eben auch personell mit eingebunden. Und das war aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung.
Ich bin sehr gespannt, wie das am 17. Oktober ist. Es ist definitiv, dass es am 17. Oktober sein wird.
Ist geplant, 17. Oktober. Das ist noch vor den Ferien. Ja, muss auch sein davor.
Kann man sich im Stream angucken und natürlich auf der Empore. Und das wird sicher nochmal sehr interessant und spannend. Wir werden das weiter begleiten. Ich habe noch 2, 3 Themen, die können wir jetzt nicht besprechen. Lärmverordnung ist ja im Brühlergarten, gibt es Neuigkeiten. Sie müssen aber jetzt zum, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, der Botschafter.
Herr Slobotschnik,
Sie müssen jetzt los. Ich werde mit Ihrer Pressesprecherin, Frau Inga Hettstedt, weiter diskutieren. Sie vertritt Sie sozusagen.
Das macht sie gut.
Macht sie hoffentlich gut. Und ich werde Sie fragen, wie es eigentlich mit der Lärmverordnung und der Kultur in Erfurt sein wird, in Wohngebieten, in Mischgebieten und so weiter. Herr Brausewein, Sie müssen sich auf den Weg machen zum Botschafter. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Schönen guten Morgen, Frau Hettstedt. Oh, jetzt sind Sie gar nicht an. Jetzt sind Sie an. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sprechen Sie nur für die Stadtverwaltung oder nur für den OB?
Ich spreche für beide. Ja.
Also jetzt wollen wir mal über was sprechen, worüber wir schon am Freitag gesprochen haben, über das leidige Thema Lärm, was einige für Lärm halten und die anderen für Musik und Kultur halten. Im Brühler Garten, da haben wir letzten Freitag miteinander gesprochen, da ging es um die Umsetzung der Lärmverordnung. Da war noch nicht klar, ob diese Veranstaltung Organic Bar stattfindet. Sie ist nun ausgefallen und damit könnte man sagen, ist es das Aus für die Veranstaltung, die mit lauter Musik oder mit Musik mit einer Beschallungsanlage stattfinden. Da ist im Brühler Garten finito. Kann man das so sagen?
Also leider ist die Veranstaltung ausgefallen. Ich gebe zu, dass ich privat selber auch immer hingegangen bin und ich die Veranstaltung sehr schätze. Aber als Stadtsprecherin, da sind wir beim Thema, steht man immer so ein bisschen zwischen den Fronten. Man hat natürlich sein Privatleben und mag das eine und auf der anderen Seite versteht man, bedingt durch den Job oder muss man auch die andere Seite verstehen. Und ich habe sehr viele Gespräche geführt in den vergangenen Tagen, wo es eben gerade um das Thema Lärm oder sagen wir lieber Lautstärke ging. Lärm hat immer so einen negativen Beigeschmack. Und nur weil ich sage, es ist Lärm, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist. Sondern
und die Verordnung heißt halt Lärmverordnung, deswegen ist es genau, so der juristische Begriff.
Es bedeutet, dass es laut ist. Diese Verordnung hat einen ziemlich sperrigen Namen. Die heißt Verwaltungsvorschrift Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, die TA-Lärm. Davon wird eben immer gesprochen.
Und ist das ein Bundesgesetz?
Genau, das ist ein gültig im gesamten Bundesgebiet und es ist eine Verordnung einer Arbeitsgruppe, die sich ausschließlich mit dem Thema Lärm beschäftigt. Oder eben Lautstärke.
So, und das Ding greift jetzt, weil der Brühler Garten beispielsweise kein Mischgebiet ist, sondern
richtig,
ein reines Wohngebiet.
Richtig. Also da wird ganz stark differenziert. Das wiederum liegt in einem ganz anderen Amt. Das ist ja das Interessante, dass wirklich innerhalb einer Verwaltung für bestimmte Themen ganz unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Und ob es sich um ein Wohngebiet oder ein Mischgebiet handelt, das wird seitens des Bauamtes eingestuft, also ganz ursprünglich im Flächennutzungsplan. Und der Brühler Garten ist tatsächlich ein Wohngebiet, wohingegen, wir hatten es ja vergangene Woche schon mal, beispielsweise der Wenigemarkt oder auch der Fischmarkt, der Domplatz, Mischgebiete sind. Und für Mischgebiete und Wohngebiete gelten halt unterschiedliche Richtwerte, was den Geräuschpegel betrifft.
Was wir auch schon am Freitag gesprochen haben, können wir nochmal zusammenfassen. Also die Stadtverwaltung hat das bisher etwas lax gehandhabt, weil es ein Wohlwollen gab, im Brüdergarten was veranstalten zu lassen. Jetzt gab es massive Beschwerden und Klagen gegen die Stadt. Deswegen muss jetzt die Stadt das durchziehen. Brühlergarten ist passé, da kann es keine Musikveranstaltungen mehr geben. Kommen wir mal zu den anderen Bereichen, die sogenannten Mischgebiete, Fischmarkt, Wenigemarkt, Domplatz. Es gibt ja viele Orte in der Stadt, wo Dinge stattfinden. Die Frage, die Sie am Freitag noch nicht klären konnten, wäre eigentlich die Ausnahmegenehmigung, denn es gibt ja wohl zumutbare Ausnahmegenehmigungen, wie viel das sein können und wer das eigentlich entscheidet und nach welchen Kriterien. Haben Sie das mittlerweile rausbekommen?
Ist alles aufgeschrieben und notiert und gespeichert.
Bin sehr, sehr gespannt, weil die Fragen von vielen kamen, wer entscheidet eigentlich, wann es eine Ausnahmegenehmigung gibt.
Also ich fand das selber für mich auch ganz spannend, habe auch mit vielen Leuten geredet, aber zuerst muss man wirklich nochmal sagen zum Brühler Garten, es ist wirklich nicht so, dass dort per se keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Also das ist, glaube ich, der falsche Ansatz und es geht auch gar nicht darum, Veranstaltungen zu verbieten, sondern das Problem ist in dem Fall tatsächlich der Lärm, der eben tagsüber die 55 Dezibel nicht überschreiten darf und es gibt diese Möglichkeit der Limiter, aber natürlich wissen wir, 55 Dezibel ist jetzt nicht wirklich viel, etwas mehr als die Lautstärke, in der wir uns unterhalten. Also das gilt für Musik mit Verstärker. Wenn sich dort Menschen treffen, sich unterhalten, dort feiern, wird niemand was dagegen haben. Natürlich bereichert so eine Musik so eine Veranstaltung, aber dann muss man eben wirklich abwägen, weiche ich auf einen anderen Wochentag beispielsweise aus oder auf einem anderen Platz und kann ich die Veranstaltung nicht auch woanders stattfinden lassen. Das ist schade, weil gerade der Brühler Garten ist zentral gelegen. Ich finde den super für Veranstaltungen, aber es geht eben einfach nicht. Und was diese Ausnahmen betrifft, das ist wirklich ganz spannend. Also es gibt für die Mischgebiete laut dieser TA-Lärm eben andere Werte, die sehen tagsüber, sprich einen Zeitraum von 6 bis 22 Uhr, 60 Dezibel vor und nachts, also der Zeitraum dazwischen, 45. Aber, und das ist das große Aber, es gibt Nuancierungen. Nach Wochentagen und Feiertagen, da sind die Werte etwas niedriger. Und genauso gibt es aber auch die
Niedriger heißt, man darf nicht so viel Lärm machen an Feiertagen.
Richtig, man darf an Feiertagen und auch an Sonntagen weniger Lärm machen. Das trifft auf die Wohngebiete zu. Deswegen ist es auch noch so ungünstig gewesen mit Cocoloris und Organic Bar, dass die ausgerechnet an einem Sonntag sind. Denn der Sonntag ist einer dieser besonderen Tage, wo in Wohngebieten noch geringere Werte gelten. Weil der Sonntag eben wirklich der einzige Tag ist, wo diejenigen, die da wohnen, mal nicht arbeiten.
Sie lenken ab, Frau Tierbach, sag ich jetzt schon. Frau Hedstedt, ne? Hedstedt Tierbach irgendwie. Frau Hedstedt, Sie lenken ab, weil meine Frage war, wer die Ausnahmegenehmigung in den Mischgebieten gibt. Zum Beispiel
genau.
Fischmarkt, also ich erinnere mal an das Weinfest, was vor einigen Wochen war und diese Großveranstaltung, wo es dann tatsächlich nach 21, 22 Uhr doch noch lauter ist.
Genau. Und da gibt es in dieser sogenannten TA-Lärm einen Punkt, der besagt, dass in Ausnahmefällen von den Werten abgewichen werden darf. Und bezeichnet diese als seltene Ereignisse. Nun ist die Frage, was ist ein seltenes Ereignis?
Müssen wir aufschreiben, seltenes Ereignis.
Seltene Ereignisse, genau.
Weinfest ist ein seltenes Ereignis, Krämer Brückenfest ein seltenes Ereignis, Weihnachtsmarkt ein seltenes Ereignis, Domstufenfestspiele sind seltene Ereignisse.
Genau, und zwar können da die Kommunen es tatsächlich Ja, wie legt man seltene Ereignisse aus? Das ist dann die Frage.
Das wäre die Frage nach den Kriterien. Ne?
In Erfurt hat man sich darauf geeinigt, dass es Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Region sind, sprich Domstufenfestspiele, überregionale Strahlkrafttouristen, ein kulturelles Großereignis mit Strahlkraft oder auch Veranstaltungen mit Traditionscharakter. Also nimmt man beispielsweise das Krämer Brückenfest, das ist ja nun im vierten Jahrzehnt mittlerweile, was es stattfindet. Das ist ein Fest, das ist ja aus der Stadt als solches nicht mehr wegzudenken.
Also internationale Strahlkraft und Tradition, das sind die beiden Kriterien, die dann zum Tragen kommen.
Das sind zwei mögliche Kriterien, genau. Das ist immer Abwägungssache. Es ist wirklich so, dass es auf diese Frage keine einfache Antwort gibt. Und in dieser TA Lärm steht auch, da haben wir die berühmte Zahl von der letzten Woche, dass bis zu 10 seltene Ereignisse genehmigt werden können.
Bis zu 10 seltene Ereignisse, genau. Das haben wir genau gefunden. In der TA, in dieser Bundesverordnung steht es. Und das kann nach diesen Kriterien ein seltenes Ereignis, in unserem Falle internationale Strahlkraft und Tradition, das sind die Kriterien, die Erfurt sich gegeben hat.
Oder halt überregionale Strahlkraft. Das wird wirklich im Einzelfall betrachtet.
Überregionale Strahlkraft,
ja,
okay.
Genau, also international.
Wer hat diese Kriterien festgelegt und wer entscheidet jetzt im Einzelfall? Sie haben gesagt, das sind Abwägungssachen. Mhm. Ist da jemand im Ordnungsamt und entscheidet, was überregionale Strahlkraft hat und was Tradition hat? Also beim Krämer Brückenfest ist das relativ einfach. Bei einem Weinfest ist es schon wieder eine Auslegungsfrage und eine Abwägungsfrage. Hat ein Weinfest ist es was Besonderes?
Also mittlerweile fand das ja zum 20. Mal statt. Insofern hat es durchaus Tradition. Und beim Weinfest gibt es tatsächlich im Vergleich zu anderen Veranstaltungen relativ wenig Beschwerden. Einfach weil der Veranstalter wirklich das Gespräch mit den Anwohnern sucht und im Vorfeld auch viel Druck rausnimmt, indem er wirklich die Anwohner anspricht aktiv und sagt, wir haben die Veranstaltung, es kann lauter werden. Das ist sicherlich oftmals auch eine Frage der Kommunikation. Und was eventuell wünschenswert wäre, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, wäre, wenn es ein Thüringer Landesemissionsschutzgesetz gibt. Gibt es in anderen Bundesländern, gibt es aber leider nicht in Thüringen. Insofern behilft man sich. Und ich fand das sehr spannend, weil gerade für den Lärm ist in dem Fall das Umwelt- und Naturschutzamt zuständig. Das heißt, unser Bürgeramt nimmt Kontakt auf mit den anderen Ämtern, die involviert sind, und die geben eine Stellungnahme zu dem Fest ab. Und die arbeiten sowohl auf Grundlage der TA Lärm als auch, ich wollte es selber gar nicht glauben, der vierten Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der DDR.
Nochmal, also das Umwelt- und Naturschutzamt bezieht sich auf, lesen Sie nochmal vor.
Die TA Lärm und die vierte Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz der DDR.
Das ist jetzt eine Pause, die ich bewusst lasse. Ich sehe eine lächelnde Inga Hettstedt und einen lächelnden Carsten Rose. Es wäre ein schöner Abschluss der Sendung. Ich bedanke mich und wir werden das Thema weiter aufgreifen und werden auch weiter diskutieren. Jetzt bin ich angestachelt.